Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Ricarda Kolditz und gesprochen von Kai-Uwe Wojcak.
Ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Heute geht es im Buch des Propheten Jesaja um die Kapitel 27 und 28. Kapitel 27 beschäftigt sich mit der Wiederherstellung des Volkes Gottes in der Endzeit. Und mit Kapitel 28 beginnt ein neuer Abschnitt. Zunächst entthront Gott das stolze Ephraim, das Nordreich Israel. Es wird aber noch deutlich werden, dass das Nord- und das Südreich vor Gott als Einheit gelten. Das Kapitel 27 aus dem Buch des Propheten Jesaja beendet das dreifache Lied vom kommenden Königreich, das im Kapitel 25 begann. Wir beginnen mit Vers 1. Dieser lautet: Zu der Zeit wird der Herr heimsuchen mit seinem harten, großen und starken Schwert den Leviathan, die flüchtige Schlange, und den Leviathan, die gewundene Schlange, und wird den Drachen im Meer töten. Der Ausdruck zu der Zeit verdeutlicht, dass es sich um die Zukunft handelt, und er bezieht sich auf den Tag des Herrn. Es ist ein Tag, der entsprechend dem hebräischen Denken mit dem Abend beginnt. Das harte, große und starke Schwert ist das Wort Gottes. So steht es auch in Offenbarung Kapitel 1, Vers 16, wo das Kommen des Herrn Jesus Christus beschrieben wird. Und er hatte 7 Sterne in seiner rechten Hand, und aus seinem Munde ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert, und sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne scheint in ihrer Macht. Mit diesem Schwert wird er die Nationen schlagen. Wenn man die Bibel wörtlich nimmt, könnte man vielleicht gefragt werden, ob dies ein echtes Schwert ist. Also, ich habe jedenfalls entdeckt, dass die Zunge wirklich sehr scharf sein kann. So steht es auch im Hebräerbrief Kapitel 4, Vers 12. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Er muss nur ein Wort sagen, das reicht schon aus. Durch sein Wort schuf er alle Dinge, und durch sein Wort wird er richten. Wen wird er richten? Leviathan, die flüchtige und gewundene Schlange. Zu dieser Zeit wird der Herr die Schlange, also Satan, richten. In Offenbarung Kapitel 20, in den Versen 1 bis 3, wird uns gesagt, dass Satan für 1000 Jahre in den Abgrund geworfen und dort festgehalten werden wird. Und in Offenbarung Kapitel 12, Vers 9 lesen wir: Es wurde hinausgeworfen der große Drache, die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt, und er wurde auf die Erde geworfen, und seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen. In Hiob Kapitel 41, Vers 14 heißt es von ihm: Auf seinem Nacken wohnt die Stärke. Satan denkt stolz, dass er unverwundbar ist. Er erkennt nicht, dass auch er gerichtet werden kann. So geht es auch heute vielen Menschen, die denken, dass kein Gericht kommen wird. Sie lachen über diese Vorstellung. Einige Bibelausleger sind der Meinung, dass die Schlange für verschiedene Völker steht. So symbolisiert die flüchtende Schlange meines Erachtens den Fluss Tigris und damit die Nation der Assyrer. Die gewundene Schlange repräsentiert meines Erachtens den Fluss Euphrat mit seinen Mäandern und steht für die Nation der Babylonier. Der Drachen im Meer repräsentiert meines Erachtens den Nil und damit Ägypten. Das spricht nicht gegen die Vorstellung, dass mit Leviathan der Satan gemeint ist, sondern verstärkt diese Deutung, da Satan, nach meiner Überzeugung, die Macht hinter diesen Königreichen war. Weiter geht es mit Vers 2. Zu der Zeit wird es heißen: Lieblicher Weinberg, singet ihm zu. In Vers 2 gibt es einen Themenwechsel, so dass einige denken, dass Vers 1 eigentlich noch zum 26. Kapitel gehört. Nun soll dem Weinberg zugesungen werden. Lieblicher Weinberg steht für Überfluss, Fruchtbarkeit, Freigebigkeit und Freude. Was für ein Gegensatz ist dies zu Kapitel 5 von Jesaja. Dort wurde ein Klagelied über den Weinberg gesungen. Dieser Weinberg war Israel, und Gott würde das Gericht über Israel bringen, weil es keine Frucht hervorgebracht hatte. Hier in Kapitel 27 wird nun die Zeit angesprochen, in der es einen Überfluss an Früchten gibt. Warum ist das so? Den Grund verrät uns der nächste Vers, das ist Vers 3. Ich, der Herr, behüte ihn und begieße ihn immer wieder. Damit man ihn nicht verderbe, will ich ihn Tag und Nacht behüten. Der Herr selbst ist hier der Ackerbauer, und er wird seinen Weinberg nie wieder anderen überlassen. Er bewacht den Weinberg ständig, Tag und Nacht, damit keine Feinde eindringen können. Das sollte denjenigen etwas sagen, die glauben, dass Gott mit Israel abgeschlossen hat. Die Bibel macht es ganz deutlich, dass Israel bei ihm nicht durch ist. So lesen wir es nun auch in den Versen 4 und 5. Ich zürne nicht, sollten aber Disteln und Dornen aufschießen, so wollte ich über sie herfallen und sie alle miteinander anstecken, es sei denn, sie suchen Zuflucht bei mir und machen Frieden mit mir. Ja, Frieden mit mir. Selbst im Königreich Gottes kann der Feind noch Frieden schließen mit Gott, denn Gott ist für immer gnädig. Danken wir Gott dafür. Er ist reich an Gnade und Barmherzigkeit. Und ich selbst brauche so viel davon. Wir werden feststellen, dass auch in der weit entfernten Zukunft seine Gnade für uns noch verfügbar sein wird. Ich denke, wir werden sie sogar im Himmel noch benötigen. Die Aussage in Vers 5, Sie machen Frieden mit mir, ist die einzige Bibelstelle, in der angedeutet wird, dass der Mensch überhaupt Frieden mit Gott schließen kann. Natürlich bezieht sich das hier nur auf den Gehorsam dem König gegenüber und nicht darauf, Christus als Retter anzunehmen. In der Frage der Sünde kann der Mensch von sich aus keinen Frieden schließen mit Gott, denn Gott hat dies bereits getan. Im Römerbrief, Kapitel 5, Vers 1 steht dazu, Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Sobald sie das, was Christus für sie am Kreuz getan hat, für sich annehmen, werden sie Frieden haben. Vorher werden sie keinen Frieden finden. Hören wir die Verse 6 und 7. Es wird einst dazu kommen, dass Jakob wurzeln und Israel blühen und grünen wird, dass sie den Erdkreis mit Früchten erfüllen. Wird doch Israel nicht geschlagen, wie seine Feinde geschlagen werden, und nicht getötet, wie seine Feinde getötet werden. Dieser Vers wirft die Frage auf, die im Buch des Propheten Jesaja bereits teilweise beantwortet worden ist. Warum richtet Gott Israel mehr als die anderen Nationen? Nun, das Licht schafft Verantwortung. In Anbetracht der Tatsache, dass Israel mehr Licht hatte, waren seine Sünden schwärzer und die Bestrafung größer. Israel erhielt mehr Schläge als die Nationen, die Israel schlugen. In Amos, Kapitel 3, Vers 2 lesen wir, »Aus allen Geschlechtern auf Erden habe ich allein euch erkannt, darum will ich auch an euch heimsuchen all eure Sünde.« Die Bestrafung war sehr hart, aber Gott hat Israel nicht zerstört, wie er einige andere Nationen zerstört hat. In Psalm 118, Vers 18 steht, »Der Herr züchtigt mich schwer, aber er gibt mich dem Tode nicht preis.« Gott wird es nicht zulassen, dass Israel zerstört wird. Hören wir nun die Verse 8 und 9. Sondern, indem du es wegschicktest und wegführtest, hast du es gerichtet, es verscheucht mit rauem Sturm am Tage des Ostwinds. Darum wird die Sünde Jakobs dadurch gesühnt werden, und das wird die Frucht davon sein, dass seine Sünden weggenommen werden. Er wird alle Altarsteine zerstoßenen Kalksteinen gleichmachen, und keine Bilder der Aschera noch Rauchopfersäulen werden mehr bleiben. Israels Sünde wurde nicht durch das erst aus Sünden entstandene Leiden gesühnt. Die Sünde Jakobs wurde gereinigt durch ein Blutopfer, und die Sünde der Nation wird gesühnt durch das Blut Christi. So wie sie als Sünder errettet wurden, so wird es auch zu jener Zeit in der Zukunft stattfinden. Weiter geht es mit den Versen 10 und 11. Denn die feste Stadt ist einsam geworden, die schönen Häuser verödet und verlassen, wie die Steppe, dass Kälber dort weiden und ruhen und Zweige abfressen. Ihre Zweige werden vor Dürre brechen, dass die Frauen kommen und Feuer damit machen werden. Denn es ist ein unverständiges Volk. Darum erbarmt sich ihrer auch nicht, der sie gemacht hat, und der sie geschaffen hat, ist ihnen nicht gnädig. Doch die von Israel gebauten Städte sollen genauso zerstört werden wie jede Stadt, die der Mensch ohne Gott aufbaut. Die vielen Ruinen in der Welt sind das Ergebnis des Gerichts unseres allmächtigen Gottes. Warum? Weil sie das Licht ablehnen. Und nicht nur das, sie lehnen auch die Person Jesus Christus ab. Nun lese ich noch die Verse 12 und 13 aus Kapitel 27. Zu der Zeit wird der Herr Ähren ausklopfen vom Ufer des Stromes bis an den Bach Ägyptens, und ihr Israeliten werdet aufgesammelt werden, einer nach dem andern. Zu der Zeit wird man mit einer großen Posaune blasen, und es werden kommen die Verlorenen im Lande Assur und die Verstoßenen im Lande Ägypten, und werden den Herrn anbeten auf dem heiligen Berg zu Jerusalem. Dieser Abschnitt zeigt auf, dass Gott wirklich plant, die Nation Israel im verheißenen Land wiederherzustellen. Es gibt Menschen, die das nicht glauben können, doch es ist keine Frage, ob Israel wiederhergestellt werden wird in dem Land. Es ist eine Frage, ob sie dem Wort Gottes glauben oder nicht. Wenn sie dem Wort Gottes glauben, dann können sie einen solchen Abschnitt nicht vergeistlichen, denn der Prophet spricht von Assyrien, Ägypten, Israel und Jerusalem. Diese Orte bzw. Länder gibt es wirklich. Genauso wird auch Israel wirklich wiederhergestellt werden. Wenn sie die Bibel als von Gott inspiriert betrachten, dann glauben sie, was Gott sagt. Diese Prophezeiung hat sich bisher noch nicht vollständig erfüllt, aber sie wird in der Zukunft erfüllt werden. Gott wird die Juden wieder in ihr Land zurückbringen. Wir sehen heute einen Anfang dessen, dass Gott die Juden wieder nach Israel strömen lässt, damit sie ihn dort anbeten können. Wir kommen nun zu Kapitel 28 im Buch des Propheten Jesaja. Ein unmittelbar bevorstehendes Eindringen von Ephraim durch Assyrien ist ein Bild der Zukunft und eine Warnung für Jerusalem. In diesem Kapitel beginnt ein völlig neuer Abschnitt. In den Kapiteln 24 bis 27 wurde von Prophezeiungen gesprochen, deren Erfüllung weit in der Zukunft liegt. Ab Kapitel 28 geht es um Prophezeiungen, die lokal begrenzt in der Vergangenheit ihre Erfüllung fanden. Außerdem gibt es noch solche Prophezeiungen, die sich auf die Zukunft beziehen und die gleiche Zeitperiode wie im vorherigen Abschnitt behandeln. Dieser neue Abschnitt ist gekennzeichnet durch 6 Wehe-Worte. Das jetzt vor uns liegende Kapitel 28 verdeutlicht uns sehr gut die Kombination aus naher und ferner Sicht, aus vergangenen und noch kommenden Ereignissen. Es zeigt uns lokal begrenzte Prophezeiungen für das Jetzt und allgemeine Prophezeiungen für die Zukunft. Wir werden sehen, was sich bereits erfüllt hat und was noch erfüllt werden muss. Das Nordreich Israel, für das hier der Begriff Ephraim steht, sollte bald in die assyrische Gefangenschaft geführt werden. Dies war eine Sicht auf einen noch kommenden Tag, aber es sollte eine aktuelle Warnung für das Südreich Juda sein. Der erste Teil der Prophezeiung erfüllte sich, als Salmanasser, der König von Assyrien, im Jahr 722 vor Christus in Ephraim einfiel, das Nordreich eroberte und das Volk gefangen nahm. Das erste Weh richtet sich gegen die Hauptstadt des Nordreiches. Ich beginne im 28. Kapitel mit Vers 1. Weh der prächtigen Krone der Trunkenen von Ephraim, der welken Blume ihrer lieblichen Herrlichkeit, die da prangt hoch über dem fetten Tal derer, die vom Wein taumeln. Ephraim und Israel sind synonyme Begriffe für die 10 Nordstämme, die auch Samaria genannt werden. Das hier benutzte Bild von Betrunkenen ist sowohl wörtlich als auch geistlich gemeint. Sie waren in einem Taumel, was das geistliche Verständnis betrifft. Geistlich betrunken zu sein bedeutet, voller Stolz zu sein. Kommen wir nun zu Vers 2. Siehe, einen starken und mächtigen hält der Herr bereit, wie Hagelsturm, wie verderbliches Wetter, wie Wasserflut, die mächtig einreißt, wirft er zu Boden mit Gewalt. Die Assyrer werden hier als stark und mächtig bezeichnet, die wie ein Sturm oder eine Wasserflut über Ephraim hereinbrechen. Die Folgen davon lesen wir nun in Vers 3. Mit Füßen wird zertreten die prächtige Krone der Trunkenen von Ephraim. Der Prophet zeichnet die Zukunft des Betrunkenen hier auf. Das Nordreich hatte eine hochentwickelte Zivilisation mit allen ihren Bequemlichkeiten und dem Ausdruck der Schönheit in den Häusern und Gärten. Man muss sich hierfür nur den Palast anschauen, der von Omri und Ahab auf dem Hügel von Samaria gebaut wurde. An diesem Ort lebten Ahab und Isebel. Anscheinend lässt der Herr die Bösen und Reichen immer an den schönsten und besten Plätzen leben. Vielleicht ist das eine poetische Gerechtigkeit, denn nach dem Tod werden es die Bösen und Reichen nicht so gut haben. Aber Samaria ist wirklich einer der schönsten Orte dort im Land. Man sieht von dort das Mittelmeer, das Jordantal, im Norden den Berg Hermon mit seinen schneebedeckten Gipfeln und die Mauern von Jerusalem im Süden. Man könnte sich keinen schöneren Ort zum Wohnen wünschen. Aber Gott richtete diese Menschen im Nordreich und vernichtete ihre hochentwickelte Zivilisation. In dieser Sendung haben wir uns mit Kapitel 27 und den ersten Versen von Kapitel 28 beschäftigt. Der Herr kümmert sich nun selbst um seinen Weinberg und beschützt ihn. Gott will die Nation Israel wiederherstellen. In der nächsten Sendung werden wir hören, wie Gott durch den Fall von Samaria, der Hauptstadt des Nordreiches, nun das Südreich warnt, sein kommendes Gericht ernst zu nehmen. Jesaja kritisiert die eigenmächtige und hochmütige Außenpolitik von Juda, die Gott nicht ungestraft lassen kann, wie wir in den restlichen Versen von Kapitel 28 sehen werden.